Hallo, Susie Wong.
Jack. Nett, Sie zu sehen.
Aber Emma, liefern Sie denen eine schöne Show, Baby. Wenn keiner klatschen will, strippen Sie. Mein Beifall ist Ihnen sicher.
Vanderbilt fuhr sich über die schweißnasse Stirn, reckte augenzwinkernd einen Daumen und ließ sich neben Peak niedersinken. Lee betrachtete ihn mit eingefrorenem Lächeln. Der Raum füllte sich. Sie sah Gerhard Bormann aus Deutschland und die britische Journalistin Karen Weaver. Aus Frankreich war Bernard Roche eingetroffen. John Ford und Sue Oliveira kamen und natürlich Leon Annaback. Außerdem ein Vulkanologe namens Stanley Frost, ein Akustiker mit Namen Murray Shankar und der Weichtierexperte Mick Rubin. Und ganz vorne hing der gut aussehende norwegische Professor beinahe gelangweilt in seinem Sitz, Sigur Johansson. Hinter seiner Stirn schien ein anderer Film abzulaufen als in den Köpfen der Umsitzenden. Seine dunklen Augen ruhten auf Lee. Sie versuchte ihn einzuschätzen, aber Johansson blieb ihr verschlossen.
Guten Morgen. Sie werden sich fragen, warum wir dieses Treffen nicht im Pentagon abhalten, im Weißen Haus oder im kanadischen Regierungssitz. Nun, die Vorzüge des Chateau Whistler sind legendär. Aber sein Hauptvorzug ist die Lage. Die Berge sind sicher, die Küsten sind es nicht. Das ist der eine Grund. Der andere ist die Nähe zum Meer. Vom Chateau aus gelangen wir mit dem Helikopter in kürzester Zeit zur Küste und können eine Vielzahl von Forschungseinrichtungen anfliegen, insbesondere das Nanaimo-Institut. Drittens sind wir hier ungestört. Das Chateau ist von den Medien vollkommen abgeschottet. Lassen Sie mich ganz offen sein. Das erste Opfer im Krieg ist immer die Wahrheit. Und wir sind im Krieg. In einem Krieg, den wir verstehen müssen, um ihn zu gewinnen. Dafür ist es erforderlich, eine Verpflichtung vor der ganzen Menschheit einzugehen, was konkret heißt, dass Sie von nun an mit niemandem, nicht einmal mit Ihren engsten Familienangehörigen, über Ihre Arbeit in diesem Stab sprechen dürfen.
Peak trat vor die Gruppe. Das Licht der Deckenbeleuchtung schimmerte auf seiner ebenholzfarbenen wie poliert wirkenden Haut. Während der folgenden 2 Stunden gab er einen Abriss über die Chronologie der Geschehnisse, seit Monate zuvor die ersten Fischerboote verschwunden waren. Er zeigte Satellitenbilder von gigantischen Fischschwärmen, die immer dort aufgetaucht waren, wo Boote und Menschen hinterher vermisst wurden. Dafür schienen die Schwärme gelernt zu haben, Netze zu umschwimmen, mit dem Ergebnis, dass die großen Fischereiflotten immense Einbußen verzeichneten und sich die Ernährungssituation der Dritten Welt dramatisch verschlechterte. Wie eine Revue des Schreckens zog Peaks Präsentation vorbei. Mutierte Quallen, Walangriffe, organisierte Haiattacken, Killeralgen. Der Mensch erlebte die Symptome einer Krankheit, deren Erreger in allem steckte und in nichts offenkundig wurde. Eine meisterliche Camouflage. Nach über einer Stunde war Peak bei Schiffsunglücken angelangt.
Eine ganz eigenartige Psychologie kommt ins Spiel. Wir nennen sie die Hai-Psychose. Nie weiß man, wo der Hai gerade ist, wen er als nächstes fressen könnte. Also reicht ein Exemplar, um tausende Urlauber daran zu hindern, ins Wasser zu gehen. Jetzt stellen Sie sich eine Handelsschifffahrt vor, die innerhalb weniger Wochen 4-mal so viel Havarien zu beklagen hat wie je zuvor, ohne dass es als Folge bekannter Ursachen geschieht. Nie weiß man, wen es treffen wird und wo. Man spricht nicht mehr von Durchrostung, Sturmschäden oder Navigationsfehlern. Man spricht davon, gar nicht erst hinauszufahren.
Peak sprach von Muschelattacken, von der Barrier Queen, vom ausgeklügelten Zusammenspiel unterschiedlicher Arten im Bemühen, Schiffe in den Abgrund zu ziehen, von Quallen, die Kühlwassersysteme zusetzten, sodass Schiffsdiesel heiß liefen und explodierten.